Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit.
Ich kenne den Geruch von meiner Großmutter im Keller. Dieser Waschküchengeruch ist für mich ein ganz typischer Geruch. Der Geruch, wenn meine Tante sich in der Küche Kaffee gekocht hat, frische Brötchen gekauft hat und eine geraucht hat. Ganz typische emotionale Gerüche, und die gibt es auch beim Wein in der Kombination. Klar hat man es dann mit bestimmten, natürlich auch, man muss ja an irgendwas festhalten, Früchten, Gewürzen und so weiter zu tun, aber auch dann mit dem Gefühl, wann man diesen Wein zu welchem Moment genossen hat.
Unser heutiger Gast ist Axel Biesler.
Ich sag mal so, zelebrieren ist ein großes Wort, aber dass der Wein wirklich so genossen wird, wie er es verdient hat, das gehört schon dazu. Also das auf jeden Fall. Also als ich für Gourmillot gearbeitet habe, da habe ich ja den Rheingau verantwortet. Da habe ich in einer Saison das komplette Programm gemacht. Logistik, Schreiben, also probieren, Schreiben, Weingüter beschreiben. 1000 Weine. 1000 Weine. Am Ende, was ist im Chambrea? Worauf haben wir Lust? Hast du Lust aus Weißburgunder oder lieber doch was Rotes? Das ist halt, wie gesagt, stimmungsabhängig und von daher wandelbar. Wir waren die Ersten, die das Ding mit Bezahlmodell aufgebaut haben. Also der Falstaff war der erste Weinguide in Deutschland, die für die Teilnahme am Buch eine Gebühr eingefordert haben. Die härteste, die ich hatte, zumindest was die Arbeit draußen anging, war beim Weingut Huber, als der Bernhard Huber noch gelebt hat. Da hat er ja angefangen, da in Heckling und so Steillagen dazu zu nehmen. Die mussten natürlich entsprechend bewirtschaften, also es waren also Hecklinger Schlossberg und Co., also richtige Steillagen. Und da habe ich im Sommer 2003 gearbeitet. Der war der Knüller, also für die Leute, also als Winzer war es sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich kann mich immer noch erinnern, es gab eine Kiste Sprudelwasser mit in den Wagen, in den Bus, wo wir dann in die Lagen gefahren sind. Und man konnte das Wasser ja nicht mehr trinken, weil das wurde ja dann 40 Grad warm. Und dann Sprudelwasser, 40 Grad warm, obwohl du so einen Durst hast, das ist natürlich wirklich hart. Ne? Eine wirkliche Objektivität gibt es ja eigentlich gar nicht. Selbst eine Blindprobe, wenn man Wein im Glas hat, hat man eine Erwartungshaltung. Und dann ist halt so, dass man dann auch einen Geschmack entwickelt, beziehungsweise das Gehirn einen Geschmack entwickelt. Der entsteht dann, der wird verglichen mit verschiedenen anderen Geschmackserinnerungen. Und dann hat man eine Idee davon, was das vielleicht sein könnte. Das hat ja dann, ist ja schon irgendwie subjektiv geprägt, weil das ja durch die ganze Lebenskultur, durch den Lebenswandel, durch das, was man selber quasi dann auch im wahrsten Sinne des Lebens erlebt hat, alles einen Einfluss hat dann auch auf die Meinung und dann, was man vielleicht darüber denkt. Von daher, Objektivität gibt es für mich in meiner Ansicht beim Weinprobieren in so ganz engeren Sinne überhaupt nicht. Und ich halte jetzt auch die Verkoster, die jetzt sagen, ich gehe zu einem Weingut und mache meine Verkostung da, nicht zwingend für die weniger Beeinflussteren, weil das sind ja auch oft sehr erfahrene Leute, die da schon sehr lange drin stecken, die machen sich dann ja auch nicht scheu vor Neuentdeckungen, im Gegenteil, sondern machen dann ja auch in ihren Publikationen darüber aufmerksam über solche Weingüter, die da neue nach oben streben. Also da wird ja dann auch keine klare Grenze gezogen. Aber die Erfahrung, die man mitbringt und dass man sich dann im Weingut hinsetzen kann mit seinem Rechner und die aktuelle Kollektion probiert, halte ich nicht für schlecht. Das ist wirklich ein heikles Thema. Also das wurde auch oft innerhalb der Panels, das heißt, das sind die Leute, die dann den Wein probieren, also die kleinen Gruppen, die dann auch über die Weine diskutieren. Und wir haben das beim Falstaff sehr intensiv gemacht und uns auch sehr stark mit den Weinen beschäftigt. Aber wenn es mal zu so einem krassen Beispiel kam, wie du das gerade genannt hast, dann haben wir es für besser erachtet zu sagen, wir kontaktieren das Weingut, wir sagen, wir haben das und das Problem mit dem Wein, dann wäre es jetzt im Angesicht der Situation vielleicht besser, wenn wir den gar nicht erwähnen. Das Kuriose, da ging ja eine Menge schief am Anfang, aber eines der kuriosesten Dinge, an die ich mich noch erinnern kann, ist die Tatsache, dass bei den Einladungen meine Mobilfunktelefonnummer angegeben wurde für Rückfragen. Drama. Darüber wurde ich aber im Vorfeld gar nicht informiert. Also kannst dir vorstellen, zu einer Zeit, als plötzlich ein Verlag Gebühren aufruft für Verkostungen und dann ist als Ansprechpartner eine Mobiltelefonnummer angegeben und die war meine, da hat mein Telefon gebrannt. Das war schon krass. Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ich musste mich ja erstmal mal informieren, was da überhaupt abgeht. Und dann habe ich mir die Einladung auch mal angeschaut und habe gesagt, das ist ja ein Ding, da soll man ruhig mal vorher Bescheid sagen können. Also ich finde, es ist für den Kunden überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist mehr und mehr da eine Kommerzialisierung passiert, die eigentlich immer schwieriger macht, da irgendwie durchzusteigen. Das sind verschiedene Interessen, die dann dahinter stecken. Also von Objektivität oder vielleicht sogar, ich sag's mal, interaktiver Subjektivität kann man ja gar nicht mehr sprechen, weil da wird eigentlich eine Politik eigentlich schon mal vorgegeben und das Ergebnis ist eigentlich schon vor der Probe klar. Und dann kommt der Geschmack dazu, der dann eben dann die Komplexität bringt, dann eben die Säure bringt. Und wie ist die Süße? Die Süße ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt einen Wein im Glas, der hat eine Süße. Aber welche Süße ist das? Wie würdest du die beschreiben? Das sind so alte, tolle Rebsorten, aus denen heute noch wirklich wunderbare Weine gemacht werden, aber sie haben es außerhalb der Grenzen gut. In Toulouse trinkt man eine Grette Rosé, das ist jetzt kein Thema, vielleicht auch noch ein bisschen außerhalb, aber dann ist auch schon vorbei. Das ist eine gute Frage. Als ich das allein gemacht habe, wurde es ein bisschen weniger, weil da habe ich mir einfach meinen eigenen Zeitrhythmus geschaffen. Wie viele Weine sind im Moment, am Tag möglich, hängt dann auch davon ab, was man so dann im Glas vor sich hat. Ich denke mal, wenn man so für die Industrie in Anführungsstrichen arbeitet, sind 100 Weine möglich. Ja. Weil da geht es ja dann um technische Sachen. Ist der Wein technisch sauber? Steht er die nächsten 6 Monate halbwegs saftig noch im Glase? Feierabend, da kann man da auch nicht mehr viel machen. Aber ich habe für jeden Wein einen Text gemacht, um am Ende nochmal nachzuschauen, wenn da irgendwelche Differenzen auftauchten, was habe ich denn überhaupt dazu geschrieben? Weil Punkte allein reichen oftmals nicht, um das nochmal nachvollziehen zu können, was man da am Ende so probiert hat. Ja, da muss man sich natürlich drüber dann unterhalten, was der Beruf des Sommeliers eigentlich ist. Und ich greife den eigentlich immer ein bisschen enger. Das heißt, er gehört für mich eigentlich schon auch ins Restaurant, also als aktiver Weinkellner. Eigentlich hat mich das auch immer gereizt, gerade diese Themen anzugehen, diese Weinthemen, die vielleicht in der populären Weinwelt gar nicht so bekannt sind.
Und das komplette Gespräch findet ihr ab morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
Also ein Speisekombinierer, das ist eine gute Frage, weil ein Speisekombinierer, dass ich mir sofort denke, das und das könnte man dazu gut essen, bin ich eigentlich nicht. Aber was ich habe, ist so eine innere Emotion, wenn mich ein Wein wirklich begeistert, wenn er mir besonders gut gefällt, dann kann er auch sowas erzeugen wie Ergriffenheit. Dass man den Wein dann richtig fühlt und dass man denkt, oh, was ist denn das Besondere an diesem Wein? Und diese Emotion, die kann man dann auch als Sommelier oder vielleicht als Weinjournalist im Text dann auch übertragen.
Diese Ausgabe Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, wird begleitet und unterstützt von den Weingütern San Leonardo aus dem Trentino, der Tinuta dell'Onleier aus Bolgheri in der Toskana und dem Sherryhaus Emilio Lustau mit seiner Wermutkollektion aus Andalusien, sowie unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Vielen lieben Dank dafür.
Eis geht mittlerweile auch wieder, also gerade bei diesen manchmal subtropischen oder heißen Temperaturen, die wir auch hier haben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit manchen Natural Wines, die auch mal im Eiswürfel ein Rosé, Natural Rosé, der ein bisschen trüb ist und so weiter, eher würzig als fruchtig, ein Eiswürfel rein, das macht super Spaß. Wenn das richtig geil runtergekühlt ist und draußen ist es heiß und der Wein hat dann, ne, der hat dann auch meistens nur 11 Volumenprozent und das ist super erfrischend, das macht Spaß.